Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Salzburger Festspiele heute gleich mit zwei Premieren, Oper und Schauspiel, Falstaff und der Kaukasische Kreidekreis. Gleich dazu ganz aktuell die Einschätzungen unserer Kritiker. Dann schauen wir zum Internationalen Filmfestival nach Locarno und wir hören den Schlagersänger Frank Zander, der heute seinen Abschied von der großen Bühne gefeiert hat. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Zweimal die Salzburger Festspiele, also heute hier in Fazit. Und wir beginnen mit Giuseppe Verdis letzter Oper Falstaff. Die Verwicklungen dort sind abstrus. Im Gasthaus zum Hosenband findet sich eine sonderbare Gesellschaft ein. Es gibt Irrungen, Wirrungen, Verwicklungen, Fehler, Hilflosigkeiten am laufenden Band. Im Zentrum der schwere Nöte Sir John Falstaff. Shakespeares Die lustigen Weiber von Windsor diente dem Komponisten als Vorlage. Christoph Marthaler hat viele wunderbare, auch wundersame Opernabende inszeniert, darunter auch Verdis Luisa Miller in Frankfurt am Main und die Traviata in Paris. Jetzt hat er wieder mit der Bühnenbildnerin Anna Fiebrock bei den Salzburger Festspielen also den Falstaff auf die Bühne gebracht. In welchen Taumel oder Gedankentunnel er die Figuren versetzt hat, das wird uns nun Jörn Florian Fuchs berichten. Er ist live aus Salzburg zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Als Spätwerk hat Verdi eine komische Oper komponiert. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, Komik auf der Opernbühne zu zeigen. Was machen denn Christoph Marthaler und Anna Fiebrock in ihrer Inszenierung?
Sie machen so etwas wie eine Inszenierung in der Inszenierung. Wir begegnen nämlich einem berühmten Filmregisseur namens Orson Welles. Und der hat einen Falstaff-Film gedreht. Der ist nie fertig geworden. Dieser Orson Welles ist immer wieder auf der Bühne zu sehen. Es ist auch eine Filmcrew da, die diesen Film, den wir aber nicht zu sehen bekommen, dreht. Es gibt einen Vorführraum auf der linken Seite, wo ganz am Anfang übrigens die berühmte Schlussfuge aus dem Stück dann vom Band erstmal erklingt. Das ist zunächst ein hübscher Einfall. In der Mitte wird es dann, wie üblich bei Anna Fiebrock, was man schon kennt, sehr holztäfelig, holzgetäfelt. Mhm. Und auf der rechten Seite ist ein Häuschen und davor ist ein Swimmingpool. Und wenn ich sage, das ist ein Swimmingpool, ahnt man vielleicht schon, dass die ein oder andere Figur in selbigen hineinfällt. Dieses Mal gefühlte 50 Mal 10 Figuren.
Das klingt so ein bisschen nach Slapstick dann auch. Also platscht es dann so gehörig?
Das ist als Slapstick gemeint, vermute ich mal, aber das total Erstaunliche ist, und da muss ich jetzt kurz ausholen und vorwegschicken, der Marthaler hat zuletzt den Freischütz inszeniert. Das war für mich die Aufführung des Jahres. Es war sensationell, auch eben was so die Mischung aus Sprache und Musik betrifft und eben auch diese Oper neu zu befragen. Ich habe die letzten Schauspielproduktionen gesehen, alles hinreißend. Das heute, muss ich in einem Wort sagen, ist ein Totalausfall. Also es ist vollkommen rätselhaft, was diese Film im Filmgeschichte soll. Mhm. Es wird die Falstaff-Story überhaupt nicht erzählt, bis nur in Andeutung, vielleicht dann am Schluss mit diesen Verwicklungen, als dann der dicke Mann eben auf Deutsch gesagt veralbert wird und dann, es gibt trotzdem ja noch ein Happy End. Falstaff bekommt einmal, das ist so ein netter Einfall, einen großen Bauch angeklammert, den er dann ablegt und sagt, das nehme ich nicht. Also das sind Momente drin, ein paar Inszenierungsideen, aber das Ganze ist ein totales Sammelsurium aus unterschiedlichsten Ideen und es ist eine Lähmung über diesem Abend. Man merkt, das Publikum geht wirklich in keinem Moment mit, es gibt praktisch keine Lacher und einen fast geschlossenen Buhvorhang, wie ich den selten erlebt habe am Schluss. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ehrlich gesagt, auch dramaturgisch an diesem Abend.
Falstaff, eine prallsinnliche Theaterfigur, ein verlotterter Bon Vivant, also so wie Sie es beschreiben, ja, ziemlich blutleer, speziell jetzt diese Titelfigur.
Diese Figuren kommen einem überhaupt nicht nahe. Also sie sind auch nicht mal Karikaturen. Das Komische ist ja auch, Marthaler ist ja der Meister der inszenierten Leerstellen und der inszenierten Kippmomente, auch zwischen Tragik und Komik. Das ist ja genial. Ich liebe ihn dafür wirklich, aber es ist eigentlich keine Marthaler-Inszenierung für mich. Ich weiß nicht, wer da verantwortlich ist. Er kam am Schluss auf die Bühne mit dem ganzen Team, aber das hat wirklich Züge eines Desasters für mich.
Dann lassen Sie uns über die Musik sprechen. Ich bin neugierig, ob Sie da etwas nachsichtiger sind. Herr Fuchs, der Sänger und Darsteller Falstaff ist ja Dreh- und Angelpunkt einer Aufführung. Passt denn dem Kanadier Gerald Finley die Falstaff-Rolle?
Das ist ein wunderbarer Sänger, der wurde erstmal als indisponiert angekündigt. Da schwarte einem nichts Gutes. Ich finde, er hat das dafür, dass er länger schon jetzt irgendwie an einer Erkältung leidet, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Das sind auch immer wieder schon szenische Momente, die Finlay gestaltet, die ich ganz toll fand. Eher ein bisschen ein Ausfall war der Simon Kinley-Seite, den Ford gesungen hat. Es gibt eher bei den Damen zwei herausragende Sängerinnen. Das ist die Alice oder Alice im Stück Ford, Elena Stikina, ganz fantastisch, und Tanja Ariane Baumgartner als Mrs. Quickly, womit wir ja auch schon zur weiteren Musik kommen müssen. Also Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor klappert sich da ordentlich durch. Mhm. Und wir haben ja am Pult Ingo Metzmacher. Jetzt ist ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen in der Szene sich auskennt, käme einem jetzt Metzmacher überhaupt nicht in den Sinn für diese Rolle. Entsprechend funktioniert das auch überhaupt nicht, auf Deutsch gesagt. Ordentliche Boost zu Recht für Metzmacher. Wir haben einen Haufen Dirigenten, die das können. Metzmacher kann die kompliziertesten Partituren perfekt machen, aber er kann keinen Mozart und er kann keinen Verdi. Das ist durchgeschlagen, rhythmisch durchgeschlagen, ohne jede Italianità. Es wackelt immer wieder mit dem Ensemble. Also man hat den Eindruck, manchmal ist das noch Festspielhaus oder ist das irgendwie eine Probe, in der wir sind. Also das funktioniert musikalisch wirklich auch nicht. Also Sie hören schon heraus, ich bin vorsichtig gesagt entgeistert von diesem Abend.
Also ein kompletter Totalausfall, sowohl szenisch als auch musikalisch. Das war ein klarer Verriss, den Sie uns da formuliert haben, Herr Fuchs. Verdis Falstaff als Filmset in Szene gesetzt vom Regisseur Christoph Marthaler und der Bühnenbildnerin Anna Fiebrock. Die Premiere bei den Salzburger Festspielen am Abend live aus Salzburg war das. Jörn-Florian Fuchs, Dankeschön.
Gerne.
Und noch einmal die Salzburger Festspiele, die zweite Premiere des heutigen Abends, Bertolt Brechts Der kaukasische Kreidekreis. Die Frage, die das Stück aufwirft, ist hart gestellt und alles andere als harmlos. Wem steht das Kind zu, das die Magd Grusche im Bürgerkrieg rettet und großzieht? Steht es ihr zu oder der kaltherzigen reichen Gouverneurin, der leiblichen Mutter, die ihr Kind schmählich zurückgelassen hatte? Der Richter Aztag muss eine Entscheidung finden. Helgard Haug von der Künstlergruppe Rimini Protokoll hat nun zusammen mit den PerformerInnen des Schweizer Theaters Hora das Stück weiterentwickelt. Die SpielerInnen, so heißt es im Ankündigungstext, bringen ihre eigenen Regeln mit ein. Neue Regeln müssen gemeinsam erfunden werden. Was das bedeutet, wie sich vielleicht die Fragestellung des Stückes ändert, das wird uns nun Christoph Leibold sagen. Er hat die Schauspielpremiere bei den Salzburger Festspielen gesehen und ist jetzt auch live zugeschaltet. Herr Leibold, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Berlin.
Wir sollten mit dieser Theatertruppe Hora beginnen. Was ist das für eine Truppe aus der Schweiz?
Das ist ein Profitheater, aber dessen Schauspieler und Schauspielerinnen haben alle eine kognitive Beeinträchtigung, ein Handicap, eine geistige Behinderung. Es ist ansässig in Zürich, wie Sie gesagt haben. Bekannt sind sie spätestens geworden, so vor ungefähr 10 Jahren beim Berliner Theatertreffen. Da hat Jérôme Bell, der französische Choreograf, das Disabled Theater, eine Tanzperformance mit ihnen einstudiert. Also das kennen viele. Jetzt eben mit Helgard Haug, Sie haben es gesagt, Rimini-Protokoll. Diese Truppe hat ja so das Theater mit Experten, Expertinnen des Alltags erfunden, also mit Amateuren, die aber jetzt nicht so lala Theater spielen, sondern als sie selbst mit eigenen Geschichten, Lebenserfahrungen auf der Bühne stehen. Helgard Haug arbeitet jetzt hier eben mit Darstellerinnen und Darstellern, die keine Laien sind, sondern Berufsschauspieler, aber bei denen jetzt doch Verwandlungskunst so ein bisschen anders funktioniert, weil sie doch immer sehr bei sich selbst sind, weil man ihnen natürlich ihr Handicap immer anmerkt. Aber das ist überhaupt nicht Defizit, sondern daraus bezieht das Theater Hora und auch dieser Abend seine Stärke und seine Spannung.
Also die Theatertruppe, die bringt ihre eigenen Regeln mit, die Regisseurin Helgard Haug bringt ihre Ideen mit. Es ist eine Inszenierung nach Bertolt Brecht. Wie stark löst sich denn dieser Abend inhaltlich vom Original?
Also das Stück wird nicht gespielt, sondern der Abend arbeitet sich eigentlich an der zentralen titelgebenden Entscheidungsszene ab. Sie haben ja schon gesagt, das ist eigentlich die Szene, die jeder so ein bisschen kennt, selbst wenn er das Stück nicht genau kennt. Diesen Kampf der Mütter, der leiblichen Mutter und der Mutter, die es sozusagen ja sich um das Kind gekümmert hat, die sozusagen durch die Empathie zur Mutter geworden ist. Aztag, der Richter, den Sie erwähnt haben, sagt ja dann, okay, wir ziehen einen Kreidekreis, stellen das Kind rein und dann zerrt mal schön ihr beiden Mütter an dem Kind. Und wer das Kind zu sich zerrt, der ist die wahre Mutter, dann zerrt es die leibliche Mutter zu sich, aber weil eben Grusche, die Ersatzmutter, sagt, ja, soll ich das Kind zerreißen? Am Schluss bekommt sie das Kind. Und diese Szene wird mehrfach wiederholt oder auch nur anzitiert. Mhm. Gleich am Anfang, im Stück ist es am Ende, aber in dieser Inszenierung ist es gleich am Anfang.
Beschreiben Sie doch ein bisschen.
Yes, ich bin Kuhne. Yes!
Bloß
Schutzbande, sagt die Fürstin triumphierend.
So ist es, Blutbande.
Die Grusche sagt, ich wollte es nicht zerreißen.
Ich
Und das Kind sagt,
ich sage mal erst einmal gar nichts. Ich schaue von einer zur anderen. Und ich weiß nicht mehr weiter.
Ja, diese Szene, die wird mehr oder weniger 9-mal variiert. Sie wird nicht immer ausgespielt, sondern anzitiert. 9 Proben. Es wird immer gibt immer eine Überschrift projiziert. Erste Probe, zweite Probe und so weiter. Und der Knackpunkt wird hier schon deutlich. Das Kind meldet sich zu Wort. Es geht also nicht nur um die Frage, wer ist die richtige Mutter, sondern wie würde das Kind selber entscheiden. Also Brecht gibt ja durch den Richter Arztag der Magd Grusche eine Stimme und damit sozusagen einer Person, die nach den Regeln der Gesellschaft keine Stimme hat. Und Helgard Haug gibt dem Kind die Stimme, das auch bei Brecht jetzt noch keine Stimme hat. Und infolgedessen auch gibt es sie eben auch Menschen eine Stimme, nämlich den Spielerinnen und Spielern vom Theater Hora, die gesellschaftlich gerne wie Kinder behandelt werden, die bevormundet werden. Die haben ja meistens einen Vormund, diese Menschen mit geistiger Behinderung. Und die Fragen, die dann aufgeworfen werden, ist sozusagen, wie weit dürfen die selber entscheiden, wie weit gestehen wir ihnen zu, selber über ihr Leben zu entscheiden?
Wie sah das denn jetzt aus auf der Bühne? Beschreiben Sie das doch mal. Gab es da zum Beispiel diesen Kreidekreis?
Naja, er ist sozusagen erstmal im übertragenen Sinne präsent, weil der Abend umkreist in immer wieder neuen Anläufen diese Entscheidungsszene. Der Kreis wird tatsächlich auch mal wie im Stück vorgesehen auf die Bühne gezeichnet, das Kind hineingestellt, in dem Fall von einem erwachsenen Schauspieler gespielt. Und am Anfang sind auch so Kreise auf diesem Bühnenboden, der besteht aus so weiß umrandeten tafelgrünen Quadraten. Und drauf gekritzelt als Videoprojektion sind viele Kreise und am Anfang wischt die so ein Wischroboter weg, was so ein schönes Sinnbild ist so für diese Überschreibung, Übermalung des Stücks. Und andererseits ist es nicht nur eine Überschreibung, sondern auch wieder ganz nah bei Brecht. Also Remo Beugert, einer der Schauspieler, der den Arzttag spielt, ist zugleich, wir haben es ein bisschen gehört in der Szene, auch Erzähler, Kommentator. Der fragt dann auch die Kollegen und Kolleginnen, hey, wie findet ihr eure Rolle? Was interessiert euch dran? Und dann treten die quasi raus aus der Rolle. Dann sind wir wieder bei der Brechtschen Verfremdung. Und gleichzeitig ist das auch so ein authentischer Moment, weil sie werden dann zu sich selbst und werden dann auch dann befragt und dann tauchen auch so Fragen auf, wenn ihr selber entscheidet, ja, würdet ihr gerne Familie haben, ja, würdet ihr gerne selber, es geht ja um Elternschaft, würdet ihr sehr gerne Eltern werden oder es geht auch um die Frage Grusche, die Magd, ja, die das Kind mitnimmt, hätte sie es auch mitgenommen, wenn ihr das Kind nicht gefallen hätte?
Was, wenn es gar nicht so schön gewesen wäre? Das Kind.
Also ich?
Ja, du.
Was, wenn es 4 Arme gehabt hätte? Oder?
Oder 4 rote Augen.
Ah.
Was, wenn es so gewesen wäre wie
Wolf.
Ich? Hätte sie es mitgenommen, wenn es nicht so kerngesund, so hübsch, so proper oder so süß gewesen wäre?
Also da landet man im Zeitalter der Pränataldiagnostik ganz schnell bei Fragen, wie viele Eltern würden sich gegen ein Kind mit Behinderungen entscheiden oder dafür. Und das ist so die Stärke dieses Abends, dass er Brecht als Spielmaterial nimmt und in diesen 9 Szenen, /9 Proben, wie sie heißen, eigentlich uns dazu verführt oder ja auffordert, unsere eigenen Haltungen zu überprüfen, ohne jetzt, dass wir eine Antwort souffliert bekämen.
Auch komponierte Musik gibt es in der Aufführung, Herr Leibold. Sie stammt von der Komponistin Barbara Morgenstern. Vielleicht ganz kurz, welche dramaturgische Funktion haben denn diese Klänge?
Also das sind Marimbaphon, wir haben es gehört, und Schlagzeugklänge, die untermalen mal stumme Szenen, wenn über das Kind gerungen wird. Die schaffen auch mal Denkpausen. Die 4. Probe, da wird ein Buch durchs Publikum herumgereicht, dass wir 5 Minuten studieren können, wo Bilder von den Darstellern sind und wo ihre Gedanken sind, möchte ich mal Familie haben und so weiter. Und die Musik funktioniert auch in Loops, da wiederholen sich Pattern, also sie ist sinnliches Element, was dem Abend, also wenn er eine Schwäche hat, ist manchmal dieser Versuchsanordnungscharakter. Mhm. Da läuft der Abend manchmal Gefahr, ein bisschen konzeptschwer zu werden. Und das hebt die Musik auf und das ist aber auch nur ein kleiner Makel. Also die Musik hebt dieses Konzept schwerer auf und es gibt einfach auch dann tolle Schauspielermomente. Also wenn Simone Giesler über ihre Hochzeit in Weiß fantasiert, dann ist das so herzzerreißend und so bewegend, dass man sagt, ja, wer gibt uns das Recht, Menschen mit Behinderung zu bevormunden, dass die jetzt nicht irgendwie eine Familie gründen könnten. Gleichzeitig, vielleicht ist es nicht so einfach, aber es ist auch nicht so einfach, das einfach abzulehnen. Und für diese Komplexität gibt der Abend wirklich ein starkes Gefühl.
Der kaukasische Kreidekreis nach Bertolt Brecht, inszeniert von Helgard Haug und der Schweizer Theatergruppe Hora. Christoph Leibold hat uns von der Premiere bei den Salzburger Festspielen berichtet. Herr Leibold, ich danke Ihnen.
Es war mir ein Vergnügen.
Einmal im Sommer besuchen wir den Lago Maggiore, und zwar die internationalen Filmfestspiele von Locarno. Die 76. Ausgabe ist heute Abend mit der Verleihung des Goldenen Leoparden zu Ende gegangen. Die Jury rund um den französischen Schauspieler Lambert Wilson hat den Hauptpreis an den iranischen Film Critical Zone des Iraners Ali Ahmad Zadeh vergeben. Die Jury hat den Film als ein Manifest der Freiheit und Widerstandskraft des iranischen Volkes bezeichnet. Der Regisseur konnte den Preis nicht entgegennehmen. Das iranische Regime hatte ihm die Ausreise verweigert. Über den Film und die anderen Gewinner wird uns nun Patrick Wilinski berichten. Er hat in den vergangenen Tagen aus dem Tessin für uns berichtet, auch für Fazit. Herr Wilinski, guten Abend.
Guten Abend.
Ist denn Critical Zone ein würdiger Gewinner dieses Festivals?
Ja, definitiv. Er hatte nämlich eines dieser unvergesslichen Bilder. Ich muss erklären, der Film erzählt die Geschichte eines Drogendealers in Teheran, der abends sich hinsetzt und das Opium zusammenpackt, die Haschkekse bastelt und dann sich ins Auto setzt und durch Teheran fährt zu seinen Kundinnen und Kunden. Und einige dieser Kunden sind vor allem junge Menschen. Frauen tragen den Chador, die Kopfbedeckung. Aber wenn sie dann high sind, nutzen sie für einen gewissen Moment diese Freiheit des Highseins. Sie stecken den Kopf dann durchs fahrende Auto, reißen sich diese Kopfbedeckung runter und schreien einfach in die Nacht.
Fuck you! Yeah! Fuck you!
Da hört man es, das ist ein Moment der Befreiung in einem eigentlich sehr düsteren, fast schon nihilistischen Film. Denn gerade diese jungen Menschen, man sieht in ihnen, dass das lastet die Existenz dieses Mullah-Regimes schwer auf ihnen. Und dieser Widerstandsakt, den die Jury hier ausgezeichnet hat, das ist eher die Existenz dieses Films. Denn er wurde illegal gedreht, natürlich mit versteckter Kamera. Dieser Film ist sehr pessimistisch und man sieht hier keine Hoffnung. Es ist also, ehrlich gesagt, eine Zustandsbeschreibung eines hochdepressiven Volkes. Ein starker Film, ein überzeugender, aber einer, nachdem es einem nicht sehr gut geht.
Steht denn dieser Preis auch stellvertretend für ein politisches Kino, das in Locarno gezeigt wird?
Ja, auch eines, das vor allem, man könnte sagen, für die Apokalypse trainiert. Also es gab da wenig Überlebensmöglichkeiten. Es gab einen Film aus Israel, wo ein Soldat aus dem Gazastreifen desertiert, weil er dieses Chaos, dieses geopolitischen Hotspots einfach nicht mehr ertragen kann. Es gab einen Dokumentarfilm im Wettbewerb über afrikanische Geflüchtete in der ex-spanischen Exklave Melilla, die auch permanent flüchten wollen nach Europa, aber dort festsitzen. Also diese Bilder des Kinos in Locarno sprechen von einer brodelnden Welt und auch einer Ausweglosigkeit aus den Augen des Individuums. Wo da eine Hoffnung keimen könnte, das hat man nicht gesehen. Das sind sehr düstere Bilder gewesen.
Der zweitwichtigste Preis ging an den Rumänen Radu Jude für seinen Film-Essay Do Not Expect Too Much of the End of the World. Wovon handelt dieser Film? Sie lachen, Herr Wilinski.
Ich lache schon, weil der Titel ist ein Aphorismus eines polnischen Lyrikers. Und so wie die osteuropäische Philosophie und Literatur versucht, das Grauen irgendwie mit Humor zu bekämpfen, so versucht es Radu Jude eben auch. Er erzählt von einer Produktionsassistentin im heutigen Bukarest, die permanent mit dem Auto fährt, Castings machen muss und von allen ausgebeutet wird. Letztendlich von ihren Freunden, von ihrer Mutter, von ihrer Arbeitsstelle. Und diese Angela, die bündelt ihre Wut letztendlich in ihrem TikTok-Kanal, wo sie ganz vulgäre Videos postet. Und man merkt, das ist ihr einziger Ausweg. Und für Radu Jude ist auch das eine Beschreibung unserer Gegenwart, wie er mir in Locarno verraten hat.
It's pessimistic and ironical and funny in the same time. I felt it somehow resumes the two directions of the film, which is in the same time serious, but in the same time mocking the seriousness. It's pessimistic in a way, but also, I hope, humorous.
Also man hört da auch schon den Osteuropäer aus ihm raus. Also der Film ist sowohl pessimistisch, gleichzeitig nimmt er sich nicht allzu ernst dabei und lacht über seinen eigenen Pessimismus. Der Film ist ein großes Essay auf das Chaos unserer Welt, auf die unterschiedlichen Ausbeutungsverhältnisse. Und als Wurf war das für mich zumindest wirklich der beste Film.
Dann kommen wir auf die ukrainische Regisseurin Marina Wroda zu sprechen. Sie wurde als beste Regisseurin ausgezeichnet. Eine Künstlerin, die auch in der Berliner Theaterszene bekannt ist. Mit welcher Arbeit hat denn Wroda die Jury überzeugt?
Ja, es ist ja interessant, auf ukrainische Filme zurzeit zu gucken, weil dieser Film natürlich noch vor dem russischen Angriffskrieg gedreht worden ist, aber unter sehr schweren Bedingungen zu Ende gedreht wurde. Und sie erzählt in Stepne eigentlich von einem kleinen Dorf im ukrainischen Hinterland. Ein Mann kommt hin, um seine Mutter zu begraben, die stirbt, und mit ihr wird aber die ganze Geschichte dieser Mutter begraben. Und das bedeutet eine postsowjetische Geschichte. Es ist ein Film voller kleinen Artefakte, voller Zeichnungen von Stalin, Lenin, Erzählungen vom großen Vaterländischen Krieg, vom Hunger, vom Leid. Und wie sie das anordnet, das hat schon was Theatrales, als großer Abgesang, ein großes Requiem auf eine Zeit, die es nie gab. Das hat mich schon sehr beeindruckt und ist wirklich eine ausgezeichnete Regiearbeit gewesen.
Die ukrainische Regisseurin Marina Wroda. Das deutsche Kino, Herr Wilinski, kann sich gleich über mehrere Preise auch in der wichtigsten Nebenreihe freuen. Welche Produktionen sind da zu erwähnen?
Ja, ein schöner Ort von Katharina Huber wurde für die beste Regie ausgezeichnet. Und auch das ein Film, der sehr pessimistisch ist. Von zwei Frauen erzählt, die an einem kleinen Dorf wohnen. Und irgendwie wollen sie weg. Irgendwie merken sie, hier verschwinden die Hühner, hier verschwinden die Menschen. Vielleicht sollten wir auch verschwinden. Und für Katharina Huber ist das auch eine Beschreibung unserer Gegenwart. Denn irgendwas für sie, für diese Regisseurin, zerbröselt uns gerade unter den Fingern.
Ja, es bröckelt, da bricht was. Und diese zwei Figuren versuchen zu begreifen, was ist das? Ist das der Ort? Müssen wir hier weg? Wollen wir den verändern? Können wir den verändern? Sind wir es eventuell, die das Problem sind, nicht der Ort?
Ein sehr starker, intelligenter Film und für ein Debüt wirklich hellsichtig.
Ihr Fazit zu dieser Ausgabe des Festivals von Locarno, wo steht es gerade im Vergleich zu den anderen europäischen Filmfestivals?
Locarno profitiert wirklich davon, dass es sehr mutig programmiert, auch radikal, Experimente, Dokumentarfilme, bekannte Namen, unbekannte Namen in den Wettbewerb reinwerfen, und wir müssen uns mit diesen Bildern konfrontieren. Und dieses Jahr war es halt ein Bild einer Gegenwart, die brodelt, die keinen Ausweg kennt. Vielleicht könnte man über Solidarität und Streik sprechen, das beschäftigt ja gerade die Filmwirtschaft, aber es war schon eine sehr gute Ausgabe der Filmfestspiele dieses Jahr.
Die 76. Internationalen Filmfestspiele von Locarno mit der Verleihung des Goldenen Leoparden. Patrick Wilinski, Dankeschön.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Viktoria Eglau.
Mehrere Plattenfirmen haben das gemeinnützige Internet Archive wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt. Es handelt sich um die Universal Music Group, Sony Music Entertainment und andere Unternehmen. Die Klage der Labels bezieht sich auf eine Streaming-Sammlung des Internet Archive mit digitalisierter Musik von alten Schallplatten. Laut der Klage, die bei einem Bundesgericht in New York eingereicht wurde, fungiert das sogenannte Great 78 Project des Archivs als illegaler Plattenladen. Die Plattenfirmen gaben an, dass sich ihr Schadenersatz auf bis zu 412 Millionen US-Dollar belaufen könnte. Die Anwälte des Rammstein-Sängers Till Lindemann haben einstweilige Verfügungen gegen mehrere Medien erwirkt. Darüber berichtet unter anderem die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf eine Erklärung der Juristen. Demnach habe das Landgericht Hamburg der Süddeutschen Zeitung untersagt, in der Berichterstattung den Eindruck zu erwecken, Lindemann habe eine Frau vergewaltigt bzw. ohne ihre Einwilligung sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Eine ähnliche Verfügung gebe es gegenüber dem NDR wegen eines Beitrags auf tagesschau.de. In beiden Fällen hat das Gericht laut der Erklärung der Anwälte bemängelt, dass ein hinreichender Mindestbestand an Beweistatsachen fehle. Die Veranstalter eines Musikfestivals in Malaysia fordern von der britischen Band The 1975 2,4 Millionen Euro Schadenersatz. Der Sänger Matty Healy hatte bei einem Konzert während eines Festivals in Kuala Lumpur Kritik an den dortigen homosexuellen Gesetzen geäußert. Außerdem hatte er den Bassisten der Band geküsst. Daraufhin wurde das Festival von den Behörden verkürzt und The 1975 ein Auftrittsverbot in Malaysia erteilt. Die Band soll nun für die Einnahmeverluste lokaler Künstler und Kleinunternehmer gerade stehen. Homosexualität ist in Malaysia verboten und wird mit bis zu 20 Jahren Gefängnis und Stockschlägen bestraft. Die US-Filmschauspielerin Linda Haynes ist tot. Sie starb Mitte Juli im Alter von 75 Jahren im Bundesstaat South Carolina, wie ihre Familie jetzt bekannt gab. Bekannt wurde Haynes vor allem durch ihre Rollen im Thriller Rolling Thunder aus dem Jahr 1977 und im Gefängnisdrama Brubaker mit Robert Redford von 1980. Kurze Zeit später verließ die Schauspielerin Hollywood und hängte ihre Karriere an den Nagel. Sie arbeitete als Sekretärin und ging ihrem Hobby der Malerei nach. Trotzdem wurde Linda Haynes von vielen Filmemachern nie vergessen. Quentin Tarantino etwa outete sich als großer Haynes-Fan.
Seit knapp einem Monat ist die Aufregung groß um den Autor Fabian Wolf. Mitte Juli hatte er bei Zeit Online einen Essay veröffentlicht, in dem er zugegeben hatte, nicht jüdisch zu sein. Das hatte er viele Jahre lang behauptet. In der bis heute anhaltenden Debatte zu dieser Veröffentlichung wird unter anderem ein Vorwurf immer wieder laut. Fabian Wolf habe seine erfundene jüdische Identität vor allem genutzt, um aus dieser Sprechposition heraus zu argumentieren und Antisemitismus herunterzuspielen. Wie kommt man in so eine Sprechposition? Gibt es vergleichbare Fälle auch bei anderen inhaltlichen Zusammenhängen? Welche Rolle spielen dabei die Medien? Azadeh Peshman ist diesen Fragen nachgegangen.
Es war nicht nur die vermeintliche Identität, die bei dem Publizisten Fabian Wolf für Aufsehen sorgte, sondern auch die Sprechfunktion, die er innerhalb des Diskurses innehatte. In dem Essay »Nur in Deutschland«, der 2021 auf Zeit Online erschienen ist, vertritt er eine umstrittene Haltung und legt Sympathien für die BDS-Bewegung offen. BDS steht für Boykott, Desinvestition und Sanktion. AktivistInnen dieser Bewegung rufen zum umfassenden Boykott des Staates Israels auf.
Er hat auf jeden Fall mit diesem Text einem bestimmten Milieu, vor allem eben einem antizionistischen Milieu, hat dort auch eine Funktion eben als das, was man häufiger als jüdischen Kronzeugen bezeichnet, eingenommen.
Sagt der Autor Ruben Gertschikow, der zu den Themen Rechtsextremismus, Islamismus, Antisemitismus und jüdischer Gegenwart publiziert.
Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es diese Position natürlich auch in jüdischen Communities gibt. Aber man muss auch mal sagen, er hat als Einzelperson fungiert. Das heißt, ich plädiere auch dafür, dass man Einzelpersonen nicht unbedingt einen repräsentativen Charakter für Juden und Jüdinnen in ganz Deutschland geben sollte.
Nur, es passiert relativ häufig, dass gerade Menschen, die marginalisierten Gruppierungen angehören, also aufgrund verschiedener Faktoren benachteiligt werden, von der Mehrheitsgesellschaft nicht als Individuen gesehen werden, sondern als RepräsentantInnen für die jeweilige Community. Diese Funktion, die auch deutschsprachige Medien übernehmen, hat einen Namen, für den es keine adäquate deutsche Übersetzung gibt. Tokenism.
Tokenism beschreibt im Englischen das, was wir im Deutschen als Quotenbesetzung oder quotenhafte Rollenbesetzung nennen würden.
Erklärt die Amerikanistin und Diversity-Trainerin Lima Syed. Der Begriff kommt ursprünglich aus der Organisationssoziologie und wurde von der US-Amerikanerin Rosabeth Mose Kanter Ende der 70er entwickelt. Sie hatte einen Konzern auf seine Einstellungspraxis hin untersucht und dabei festgestellt, dass Frauen vor allem als Token genutzt wurden. Sie seien keine Individuen, sondern repräsentierten die Kategorie Frau an sich. Die Wissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spivak hat als erste Autorin diesen Begriff erweitert und festgestellt, dass einige Marginalisierte von der Mehrheit nur dann akzeptiert werden, wenn sie die Ideologie der dominanten Gruppe reproduzieren und bestätigen. Auf mediale Diskurse übertragen bedeutet das, diejenigen, die einer marginalisierten Gruppe angehören, haben eine bestimmte Funktion, die des Tokens, also in erster Linie ihre jeweilige Kategorie zu repräsentieren.
Auch da wieder vereinfachen wir zu leicht und genau das macht Tokenism, ja. Es vereinfacht, es macht die Schublade, die wir ohnehin öffnen mental oder kognitiv, die Schublade wird noch leichter geöffnet durch Tokenism.
So Syed. Diese Simplifizierung der Sprechfunktion lässt sich auch bei anderen Themen beobachten.
Also ich wollte eigentlich wissen, wie unsere Islamdebatten hier in Deutschland so ablaufen. Also vor allem, wer da zu Wort kommt, auch wer nicht zu Wort kommt, ob Muslime zu Wort kommen, welche Muslime zu Wort kommen und so.
Der Medienjournalist Fabian Goldmann hat für das Online-Magazin Übermedien untersucht, wer bei der Debatte um den Kölner Muezzinruf die Sprechfunktion innehat.
Und ich habe mir angeschaut, wer hat sich denn da konkret geäußert? Also nicht nur Muslim, ja oder nein, sondern auch welche Funktion haben die? Und da habe ich festgestellt, dass der allergrößte Teil eigentlich Personen sind, die in der deutschen Öffentlichkeit vor allem für islamkritische Statements bekannt sind. Zum Beispiel Ahmed Mansour, Susanne Schröter. Also die kamen in allen Medien, egal ob regional oder überregional, immer wieder zu Wort und das sogar in einem Maße, dass sie andere ExpertInnen-Stimmen also bei Weitem übertroffen haben. Man würde ja annehmen, dass man also viel von IntegrationspolitikerInnen hört oder von VerfassungsrechtlerInnen oder von Theologen und so weiter, aber zum Beispiel, glaube ich, allein Ahmed Mansour kam dreimal so häufig zu Wort wie alle JuristInnen, TheologInnen, VerfassungsrechtlerInnen.
Wenn in einer Debatte, die MuslimInnen betrifft, vorrangig islamkritische Positionen vertreten sind, dann ist sie offensichtlich nicht ausgewogen. Wenn aber jemand wie Ahmed Mansour sie vertritt, dann hat er eine andere Funktion.
Es spielt natürlich eine Rolle für seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass er so dieses Standing hat als geläuterter Islamist und der uns auch mit Insiderwissen irgendwie aus dieser Szene versorgt, an das wir sonst überhaupt nicht rankommen würden. Und da, glaube ich, spielt dann eben die Sprecherinnenposition schon eine große Rolle, dass man Ahmed Mansour Dinge sagen lassen kann, die sich viele weiße deutsche JournalistInnen ohne Migrationshintergrund nicht trauen zu sagen, beziehungsweise nicht bereit sind, dann auch irgendwie mit den Konsequenzen zurechtzukommen.
Auch wenn es bei Tokenism um die Tokens, also um Angehörige marginalisierter Gruppen geht, die im Zentrum sprechen dürfen, passiert dieser Mechanismus nicht zufällig. Es gibt Strukturen, in diesem Fall Medienhäuser und Redaktionen, die ihn ermöglichen, die ihre GesprächspartnerInnen auswählen. Der Autor Ruben Gertschikow wünscht sich für die jüdische Community,
dass man nicht nur eine Person, weil sie jüdisch ist, zu einer sprechenden Person macht, sondern vielleicht auch schaut, was macht diese Person sonst noch? Arbeitet sie sonst auch mit Antisemitismus? Recherchiert sie dazu? Forscht sie dazu? Oder ist ihr einziges Qualifikationsmerkmal das jüdisch sein? Weil ich glaube, wir brauchen einen Mix zwischen betroffenen Perspektive und gleichzeitig Expertinnen Perspektive. Und alles nur auf diese vermeintlich betroffenen Perspektive zu reduzieren, hilft der Sache nicht weiter.
Und festigt eher den Status quo, als eine qualifizierte und ausgewogene Diskussion zu ermöglichen.
Frank Zander, der Musiker, ist Kult, nicht nur in Berlin. Als Schlagersänger hat er viele Preise abgeräumt, goldene Schallplatte inklusive. Der Ururenkel von Frankenstein, Ich trink auf dein Wohl, Marie, oder Nur nach Hause, das sind einige seiner Hits. Bekannt ist Zander auch für sein soziales Engagement. Und heute nun hat der 81-jährige Berliner in Berlin Abschied von der großen Bühne genommen. Vor dem Konzert habe ich mit ihm gesprochen, das werden wir gleich hören. Doch zuvor ein Ausschnitt aus einem Frank-Zander-Klassiker. Hier kommt Kurt.
Hier kommt Kurt. Hier kommt Kurt. Seit der Geburt heiß ich Kurt, hier kommt Kurt. Mr. Knackig, hart wie Stahl, K wie Kernig und Kanone, absolut und optimal. Jede kennt mich, jede will mich, ob aus Liebe oder Zorn. Wenn sie sehen, was Kurt für ein Kerl ist, wollen sie Kurt sofort von vorn. Alle rufen, alle grooven, alle schutten um mich rum. Alle jodeln, alle singen und nur ich allein bleib stumm. Warum? Es gibt nur eine Antwort, Freunde. Hier kommt Kurt. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Der nicht quengelt und nicht murrt. Ich bin Kurt, der Coole. Das Generve macht mich krank. Während andere unten wursteln, geh ich locker oben lang. Ich bin Kurt, der Broller. Absoluter Megaknall, Batman ist ein Pausenfüller, gegen mich nur Lull und Lall. Bin der Schickeria-King, jeder kennt mich ganz genau. Nachts da suche ich meine Sonne und zu Hause meine Frau. Und kräht der erste Gockel, werde ich die Nacht verdauen. Ich pack mich ins Solarium und schlaf mich dunkelbraun. Alle ätzen, alle fetzen, alle boppen um mich rum. Alle jumpen, alle raggen und nur ich allein sitz rum. Warum? Das sag ich euch später. Erstmal Solo, Paul.
Herr Zander, Sie sind Sänger, Moderator, Ihre Stimme nicht Tenor, nicht Bariton oder Bass, sondern einfach Reibeisen, könnte man sagen.
Ja.
Warum der Abschied von der großen Bühne zum jetzigen Zeitpunkt? Gibt es da eine Erklärung dafür?
Ja, also ganz kurz, als Berliner Neuköllner würde ich sagen, ich habe jetzt die Fresse voll von den großen Bühnen. Ich muss die Menschen sehen vor mir. Bei 25.000 sehe ich keinen mehr vor mir, sondern nur hinten eine Masse, die sich freut oder sich ärgert. Und deswegen dachte ich mir, also nach der Waldbühne, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich bin 81 und bin in der ganzen Branche natürlich fast der Älteste, der noch auf der Bühne rumrennt. Und das will ich jetzt verändern. Ich werde noch die Obdachlosenfeier weitermachen und natürlich für Hertha singen.
Darauf wollen wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Aber zunächst mal möchte ich auch mit Frank Zander sprechen, der Maler und Zeichner ja auch ist. Grafik haben Sie einst studiert. Das ist ein paar Jahrzehnte her. Wenn Sie malen oder zeichnen, ist das ein Ausgleich zum Musikmachen?
Ja, man kann Musik nebenher hören. Das ist das Gute. Ich habe das fertiggebracht, also das Studium. Und dann dachte ich mir, also als Grafiker stehst du nicht auf und es wird applaudiert und sitzen auch keine Mädels vorne, die sich freuen. Nee, nee, das ist dann eine trockene Sache, nicht? Aber ich bin immer noch Grafiker und kann natürlich meine Dinge dann auch entwerfen und die Plattenhüllen und natürlich auch die Figuren, die ich entworfen habe. Den Kurt, den Frankenstein und die kleinen Hamster.
Wie legen Sie denn los? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Sie sitzen vor einer leeren Leinwand und warten dann auf einen Geistesblitz?
Na, also erstmal, das kann ich allen raten, ich warte, ich gebe erstmal einen Grundton. Das heißt, eine ganz weiße Leinwand ist dumm, weil die Farbe sich einsaugt. Also ich besprühe die erstmal mit Umbra oder mit Tiefrot oder Grün. Also dann hat man schon mal etwas, was drauf ist. Das ist ein alter Trick, den habe ich auf der Meisterschule für Grafik gelernt und schon hast du eigentlich eine gute Fläche, nicht? Oder dunkelblau, meistens immer mit Grau zusammen, dann hat man eine bessere Hintergrundfarbe. Ja, so fange ich an.
Finde ich wunderbar. Grundton, das führt uns natürlich auch zur Musik. Gibt es da auch, wenn Sie jetzt einen Song schreiben, wenn Sie texten, gibt es da auch sowas wie einen Grundton, so ein Einschwingen, so ein Groove?
Ja, ein Groove, ja, der ist so zwischen Rumtata und Reggae. Also ich habe natürlich den schwarzen Humor erstmal nach Deutschland gebracht mit dem Urenkel von Frankenstein und Nick-Nack-Man und Prost, mein Freund. Das war für die Deutschen doch harte Kost. Und da habe ich mich also ganz gut eingefunden. Ja, und das mache ich immer ab und zu gerne. Aber ansonsten lasse ich mich von der Muse küssen und zwar gerne.
Schwarzer Humor, sagen Sie, Herr Zander. Man könnte auch sagen, Sie haben vielleicht ein bisschen den Dadaismus in die deutsche Liederwelt eingebracht. Also
ja,
hier kommt Kurt ohne Helm und ohne Gurt, einfach Kurt. Das klingt ein bisschen nach Dada.
Ja, das kann sein. Und also meine ersten Auftritte, die waren mit Merle Sundog in Essen und Ruhrpott. Und jedes Mal auf die Bühne, wenn ich auf die Bühne kam, fing ich an mit und die sagten, also so einen Anfang haben wir ja noch nie gehört. Die meisten stellen sich vor, aber ich wurde ja vorgestellt, hier ist der Urenkel von Frankenstein aus Berlin, großer Applaus. Und dann kam ich auf die Bühne. Der Merle sagte dann auch, Mensch, du bist der Einzige, der so anfängt. Die meisten husteln erstmal, ich bin der und der und versuchen sich vorzustellen. Und du kommst einfach mit so einem, das ist einmalig. Ja, das ist leichter Dadaismus, klar.
Ein Kollege vom Berliner Tagesspiegel hat mal über Ihr Erfolgsgeheimnis geschrieben, Zoten aber dezent und Mackertum aber selbstironisch. Trifft das zu?
Ja, na klar, ich habe diese Figuren auch erfunden. Also Kurt ist ein selbstgefälliger Typ aus München und den habe ich mal gesehen und der machte alle an und rannte hinter die Theke, hat den Mädels auf den Hintern gekloppt und wo ich dann fragte, wer ist das eigentlich? Und da sagte mir jemand, na, das ist der Martin oder Ewald, wie er hieß. Der kann nichts, aber der macht sich hier wichtig. Und da kam mir die Idee, Mensch, da werde ich dann so einen Typen mal wie Kurt, weil Ewald, da kann man nichts drauf dichten, nicht? Aber Kurt ist knackig, konsequent und komisch, ne? Also rhythmisch muss es sein und komische Typen, nicht? Ich habe immer jemanden gefunden, also Harry mit der harten Hand oder Kurt, Frankenstein, Nick-Nack-Man. Es sind immer Typen, in die ich dann reinschlüpfe, nicht? Also, und das sind alles, sagen wir, erfundene Typen. Außer Kurt, der kommt aus München, ja.
Und das ist der zweite Name
von Ihnen,
also Frank Kurt Zander.
Ja, ich habe den Adolf gelöscht, der war auch noch dabei.
Das hat ein bisschen Geld gekostet, glaube ich.
Ja, 700 Mark damals. Ja. Weg mit.
Ich möchte noch zwei Stichwörter nennen, die ganz wesentlich sind für den Kultstatus, den Sie ja haben, Herr Zander. Zunächst das Stichwort Nur nach Hause. Das ist das Vereinslied von Hertha BSC. Ja. Sie hatten das Stichwort Fußball ja schon ganz kurz angedeutet. Welche Bedeutung hat denn der Fußball für Sie?
Komischerweise hat ja Nur nach Hause überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Das ist die Melodie von I'm Sailing. Hey? Aber da gibt es andere, die das geschrieben haben und deswegen GEMA-mäßig fällt da nichts ab. Aber Fußball, das ist für mich in der Ostkurve stehen und die ganze Ostkurve, also die Fans lieben das Lied wie verrückt, lassen kein anderes Lied ran. Mhm. Da gab es ja einige, die haben es versucht, dann drehen die sich um. Ne? Und das ist natürlich für einen Künstler überhaupt ganz schäbig. Und also da freue ich mich drauf, das behalte ich auch. Nur nach Hause gehen wir nicht, singen alle mit. Und dann gehe ich in die Lounge, die wurde mir genehmigt dann, auch mit einer Gage und ein schöner Tisch, wo ich Freunde einladen kann. Und deswegen hat Fußball für mich eben einen härter Geschmack.
Es läuft ja nicht gerade gut jetzt für die abgestiegene Hertha in der zweiten Liga momentan.
Ja, Mensch, ich leide ja immer mit. Und wenn Leute sagen, was ist denn mit Hertha? Ich sage, bin ich jetzt hier die Geschäftsführung? Mhm. Ich kann nicht dafür, aber die haben eines der bekanntesten und geilsten Lieder. Ne?
Mhm. Noch das zweite Stichwort, Herr Zander, Gänsekeule. Ja. Jedes Jahr an Weihnachten werden Sie gefeiert für Ihr soziales Engagement. Sie verteilen 3000 Essen an Obdachlose und Bedürftige. Ja. Wie ist es zu dieser Idee gekommen? Wie setzen Sie das durch, so ganz konsequent über viele, viele Jahre?
Naja, also da es mir gut geht, verdiene auch gut, habe eine tolle Familie. Und irgendwann sagte ich mir, ich muss jetzt mal irgendwas tun für die Leute hinterm Bahnhof Zoo. Berlin ist ja so, großer Bahnhof, vor dem Bahnhof Zoo ist Geld ohne Ende und dahinter riecht es wirklich nach Urin. Und das muss man einmal mitmachen und deswegen habe ich mich da eingehabt in so ein Bargeld im Umschlag und die haben es verteilt und dann bin ich drauf gekommen, Mensch, das wäre nicht schlecht, die mal einzuladen. Und beim ersten Mal war das im Schloss Diedersdorf, es hat geschneit und dann kam der Bus mit den armen Menschen. Die stiegen aus mit Hunden und Taschen und haben mich umarmt. Und so, Mensch, Herr Zander, dass Sie an uns denken, das hat mich so gerührt und auch meine Familie, dass ich sagte, das muss ich beibehalten. So, das sind jetzt 30 Jahre.
Wir führen das Gespräch vor Ihrem Konzert, vor Ihrem Abschiedskonzert auf der großen Bühne. Gibt es da sowas wie eine Grundstimmung? Sie hatten vorhin von dem Grundton gesprochen, eine Grundstimmung, so ein Hauch Melancholie vielleicht. Haben Sie ein Motto?
Ja, immer dranbleiben, also nie aufhören. Und ich weiß, ich muss ja jedes Mal, ich habe ja Lampenfieber ohne Ende. Das könnte auch eine Grundstimmung sein. Und mich darf dann auch keiner so richtig ansprechen. Dann renne ich erstmal rum und dann gehe ich auf die Bühne mit dem von AC/DC, dieses Thunder. Nicht? Mhm. Bei mir heißt es Zander. Und dann fühle ich mich wohl. Dann gucke ich in die Runde und sage, ja, hier bin ich richtig und lege los.
Der Sänger Frank Zander und sein Abschied von der großen Bühne. Herr Zander, herzlichen Dank.
Bitte.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons. Heute mit dem Wochenrückblick wieder von Klaus Pokatzki.
Bei der Suche nach dem Jugendwort des Jahres 2023 stehen 10 Begriffe in der engeren Wahl. Lesen wir in der Welt am Sonntag. Nominiert wurden unter anderem auf Lok, etwas locker angehen und Digger als Anrede für einen Kumpel oder Kollegen. Und das passt ja bestens zum Internationalen Tag der Jugend jetzt am 12. August. Schließlich schafft es auch das Jugendwort des Jahres 2012 wieder ins Ranking. YOLO steht für You Only Live Once und ruft auf, Chancen zu nutzen. Dann nutzen wir die Chancen auch in unangenehmen Situationen. Zum Glück mache ich Kampfsport, seit ich 14 Jahre alt war, sagte die Sängerin Samantha Fox im Interview mit der Süddeutschen Zeitung und erklärte, wie wichtig das war, als sie zweimal von Männern sexuell belästigt wurde. Knie zwischen die Beine und wenn er zu Boden sackt, mit dem Ellenbogen feste ins Gesicht. War stets sehr effizient, kann ich allen Frauen nur empfehlen. Männern aber auch, wenn sie belästigt werden. Wenn ich da gelegentlich den Dobermann spiele, hoffe ich, dass das richtig verstanden wird, meinte Edda Moser, die als Doberfrau aber nicht übergriffigen Männern zwischen die Beine geht, sondern an der Internationalen Sächsischen Sängerakademie in Torgau an der Elbe Musikkurse geleitet hat. Als Ausdruck von Fürsorge für diejenigen, die diesen zwar wunderbaren, aber auch enorm entbehrungsreichen Beruf ergreifen wollen, erzählte die Sängerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, warum sie manchmal dabei auch etwas robuster zur Sache geht. Das ist psychologisch nicht einfach, deutlich zu sein, ohne die jungen Menschen in ihrer Würde und ihrem hoffentlich noch vorhandenen Idealismus zu beeinträchtigen. Und der Idealismus für die Kultur wird ja gerade erfreulich gefördert. 130.000 18-Jährige haben sich bereits für den Kulturpass registrieren lassen, hieß es in der Süddeutschen zu dem im Juni eingeführten speziellen Angebot für junge Menschen. Die Idee ist neu in der deutschen Kulturpolitik. Jeder Jugendliche, der in diesem Jahr 18 wird, kann ab seinem Geburtstag ein Guthaben von 200 Euro abrufen, das er für Bücher, Tonträger, Konzert- und Kinokarten, Eintritte für Museen und Parks, Noten und sogar Musikinstrumente verwenden kann, erklärte Jörg Henschel. Die 130.000 jungen Erwachsenen, die den Pass schon nutzen, machen nur knapp ein Drittel der in diesem Jahr volljährig gewordenen aus. Zwei Drittel von ihnen nehmen 200 Euro für Kultur also nicht einmal geschenkt oder sie haben von dem Angebot noch nicht erfahren. Das können Sie jetzt hier, also bitte alle 18-Jährigen ermuntern. Ein Jugendlicher sagt, er freue sich auf das Ferienlager, vor dem ihm graut, weil er die Enttäuschung im Gesicht der Mutter nicht erträgt, stand in der Frankfurter Allgemeinen. Und auch wenn die Mutter die Wahrheit ahnt, ist ihr die Unwahrheit nicht lieber? Fragte Melanie Mühl und erläuterte uns die Kunst des Lügens. Nüchtern betrachtet ist das Lügen eine Kulturtechnik, für die man kommunikatives Geschick benötigt. Bereits die Lüge eines Kindes, das versichert, seine Hausaufgaben gemacht zu haben, obwohl es bislang keinen Finger gerührt hat, ist eine komplexe Leistung. Dazu passt, was in der Süddeutschen zu lesen war. Ich glaube, wir unterschätzen, wie intelligent Kinder sind, meinte die US-Schriftstellerin Melinda Lowe im Interview. Die meisten Kinder sind sehr lieb und sie hören erst auf, es zu sein, wenn wir es ihnen beibringen. Und bringen wir den Kindern ohne Lügen bei, wie es um unsere Welt so bestellt ist? Die beunruhigende Prognose des letzten Weltklimaberichts ist, dass zum Ende des Jahrhunderts jeder zweite Mensch durch die Klima- und Biodiversitätskrise eine apokalyptische Erfahrung gemacht haben wird, hieß es in der Neuen Zürcher Zeitung. Sturmfluten, Dürren, Unwetter, Brände, Massensterben im Meer. Die Meeresbiologin Antje Boetius kündigte an, was auf die heutigen Kinder und Jugendlichen zukommen wird. Das will und kann man sich nicht vorstellen. In unserer Geschichte war es immer wieder so, dass Krisen und Katastrophen zu riesigen Übersterblichkeiten geführt haben, viel größer als heute. Krisen haben aber technologische Transformationen immer wieder angeschoben. Antje Boetius, eine der renommiertesten deutschen Meeresbiologen, so die Neue Zürcher, leitet das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, das sich mit der Polar- und Meeresforschung befasst. Ich würde aber nicht sagen, dass wir am Ende der Welt und des Lebens angelangt sind und es keine Lösung gibt, machte sie uns ein wenig Hoffnung. Auf jeden Fall ist eine Aufgabe der Wissenschaft, auf das Risiko menschlichen Handelns hinzuweisen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und da wir mit der Jugend angefangen haben, wollen wir mit dem Alter enden. Alt sein ist nicht so einfach, wie es aussieht, erzählte Lotti, 93 Jahre alt, die in einem Altersheim in Münster lebt, Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Und was bedeutet Freundschaft für sie? Dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man nicht insgeheim schlecht über den anderen redet, dass man sich verträgt und zufrieden ist mit dem, was man zusammen erlebt hat. Auch die Sängerin Edda Moser hat in der Frankfurter Allgemeinen einen guten Rat für alle Generationen. Die Trägheit des Herzens darf nicht das letzte Wort behalten.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Klaus Pokatzki. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Guten Abend.